Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die aus Berlin zu uns gekommen ist, die Schauspielerin, Sängerin, Musikerin Jasmin Tabadapay. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Wolfgang. Ich freue mich sehr.
Wie ist es mal wieder in Stuttgart zu sein?
Ach schön, also ich bin ja gestern Abend erst gekommen. Also es ist halt natürlich jetzt im Moment nicht wirklich so eine Zeit, wo man gerne auf Reisen geht. Aber für euch habe ich die Ausnahme gemacht. Für Sie.
Jetzt müssen wir klären, sagen wir uns du. Wir legen das jetzt sozusagen den Hörern gegenüber offen. Wir haben uns vor der Sendung geduzt. Dann hatten wir eigentlich vereinbart, dass wir uns während der Sendung siezen.
Und ich habe es gleich wieder
aufgelöst. Und das hast du jetzt dermaßen versemmelt, dass wir beim Du bleiben.
Genau. Ich meinte ja auch euch, den SWR.
Ach so.
Aber es ist okay. Ich duze auch gerne, ganz ehrlich.
Ja? Also dann
wenn es die Hörer nicht stört.
Also. Wie lange ist deine Stuttgart-Zeit vorbei? Muss dazu sagen, Schauspielschule damals?
Hier, genau. Ich war hier auf der Schauspielschule von 88 bis 92.
Und dann nach Potsdam und dann nach Berlin.
Da habe ich ein Stück hier am Staatstheater gemacht und dann bin ich nach Potsdam ans Hans-Otto-Theater und dadurch nach Berlin gezogen.
Ja, hast du an Stuttgart gute Erinnerungen?
Ja, natürlich. Ja. An viele, viele Freunde und ich hatte hier ja auch eine Band.
Stimmt.
Eskimos, Ecstasy und so. Und die Schule selber, die war hart. Es war eine harte Zeit. Mhm. Aber insgesamt, auch da bleiben eher die schönen Erinnerungen.
Was harte Zeiten angeht, in Zeiten von Corona, ist das ein Ausdruck, den man vermutlich da auch passenderweise nehmen könnte? Wie waren die letzten Monate für dich und deine Familie?
Ja, so wie für alle, die schulpflichtige Kinder haben. Ne? Die Eltern haben ja weniger Zeit gehabt für irgendetwas. Dadurch, dass die Homeschooling-Zeit war und dass man auch die Kinderbetreuung komplett hatte, haben wir natürlich wirklich sehr intensive Wochen hinter uns.
Also du hast drei Kinder von sechs bis 17?
Von sechs, der ist noch in der Vorschule und dann aber eine 10-Jährige und eine 17-Jährige. Und da hast du einfach den ganzen Tag zu tun. Letzten Endes musst du ja auch immer für Nahrung sorgen und für Spiel und Spaß.
Okay. Jetzt muss man dazu sagen, du musstest es nicht allein machen, weil ihr zu zweit seid. Dein Mann ist auch Schauspieler und natürlich auch, was Engagements angeht, von Corona betroffen.
Genau. Also wir hatten beide Zeit.
Mhm.
Und also ich muss dazu sagen, ich genieße das auch, die Zeit zu Hause. Ich habe letztes Jahr extrem viel gearbeitet, war sehr viel weg und das war jetzt irgendwie wirklich auch eine schöne Zeit irgendwie. Also ich rede jetzt nicht über die Existenzängste und darüber, dass es natürlich auch viele Leute hart betroffen hat, Corona. Aber jetzt mal einfach, für mich ist es jetzt auch nicht so schockierend gewesen, weil ich eigentlich immer Phasen habe, wo ich komplett zu Hause bin.
Ja.
Und das ist ja in unserem Beruf so, du bist entweder intensiv weg, komplett weg, oder du bist zu Hause und räumst den Keller auf.
Wobei in diesem speziellen Fall nochmal Corona-bedingt bei euch beiden natürlich sehr viel weggebrochen ist. Vor allem auch bei deinem Mann, der im Ausland hätte drehen sollen.
Ja, der hätte eine Serie eigentlich in Italien machen sollen und eine in Frankreich. Mein Mann ist ja in dieser überaus international erfolgreichen Serie Dark drin, wo jetzt auch die dritte Staffel bald kommt. Und der hat dadurch Angebote aus dem Ausland. Und das ist natürlich, das trifft ihn natürlich sehr hart, dass das jetzt alles, naja, sagen wir mal, verschoben ist.
Okay, wie ist es bei dir?
Also ich bin ja in Letzte Spur Berlin drin. Wir haben jetzt auch verschoben. Die 10. Staffel, sind aber guter Dinge, dass wir Ende Juli wieder drehen können und ja, hoffen das Beste.
Wobei, so gesehen, das ja vermutlich dann noch etwas ist, was einem ein Stück weit auch materiell gesehen Sicherheit gibt, wenn man wie du die Hauptfigur in einer ZDF-Serie spielt, wo es dann immer auch verschiedene Staffeln gibt und verschiedene Folgen. Heute eine, das ist die letzte Staffel von Letzte Spur Berlin.
Genau, also nicht die letzte, die gemacht wird, aber die aktuelle Staffel.
Die aktuelle Staffel. Du bist logischerweise wieder die iranisch-deutsche Kriminalhauptkommissarin mit Namen Amiri.
Genau.
Hast du dir denn eigentlich ausgeguckt, diesen Namen?
Ja, den habe ich mir ausgedacht.
Warum?
Die Rolle war ursprünglich für eine türkische Kommissarin angelegt. Das war auch total okay für mich. Also ich hätte auch super gerne eine türkischstämmige Kommissarin gespielt. Das ist ein Nachbarland und vom Aussehen her, glaube ich, ist es auch glaubwürdig und so. Und dann hat die Produktion aber gesagt, weißt du was, aber du hast doch iranischen Background und wir würden das gerne authentischer machen und wir würden die Rolle gerne iranisch anlegen. Und dann habe ich gesagt, super gerne. Und dann haben wir einen Namen gesucht und dann kam ich mit Mina Amiri um die Ecke.
Und so ist es dann auch gekommen. Mhm. Ansonsten, also A, wie viel von dir ist in dieser Figur und B, wie viel konntest du auch in diese Figur mit einbringen?
Na, das ist natürlich immer der Klassiker, ne? Wie viel von mir ist in der Figur? Natürlich ganz viel, aber ich bin nicht Mina Amiri, das ist klar. Wir können sehr viel einbringen, Vorschläge machen, aber letzten Endes schreiben wir nicht die Drehbücher und auch nicht die sogenannten Private Lines. Da gibt es auch immer wieder Diskussionen, Kämpfe, die man führt, denn es ist kein Selbstläufer, so eine Serie. Das bestätigen mir aber alle Kolleginnen vor allen Dingen, die lange in solchen Formaten drin sind, dass du immer dranbleiben musst, wach bleiben musst, immer für deine Figur kämpfen musst.
Wie lange brauchst du, du kriegst ein neues Drehbuch, wie lange brauchst du, bis klar ist, es ist gut oder es ist vielleicht nicht ganz so gut, wie erwartet?
Also ein Drehbuch kann ich beurteilen, wenn ich es das erste Mal gelesen habe.
Du musst es aber komplett
lesen. Natürlich lese ich das komplett. Ja. Ich meine, das ist ja unsere Grundlage für die Arbeit. Also das Buch musst du wirklich sehr, sehr gut kennen. Dann mache ich mir Notizen, dann lese ich es nochmal, dann lese ich es nochmal, dann arbeite ich die Szenen raus, dann mache ich mir eine richtige Reihenfolge. Da wir ja nicht chronologisch drehen, musst du ganz genau wissen, wo bist du genau jetzt emotional mit deiner Figur. Wie ist der Fall? Das ist manchmal wie Aktenstudium bei so Krimisachen.
Ist das Drehbuch eigentlich in Stein gemeißelt oder gibt es da auch die Möglichkeiten von Schauspielerseite aus, die eine oder andere Veränderung reinzubringen?
Es gibt immer die Möglichkeit, es zu verändern, aber der Respekt vor den Autoren und auch vor der Produktion gebührt schon, dass man so etwas nicht einfach frei nach Schnauze macht, sondern dass man so etwas abspricht.
Ja.
Und wie gesagt, beim Film gibt es eine bestimmte Hierarchie. Sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Und es ist schon so, also du, auch wenn ein Regisseur eine Szene auf eine gewisse Art und Weise haben möchte, dann ist das schon mein Job, wenigstens zu versuchen, seiner Vision zu folgen, weil ansonsten muss ich halt Regie führen.
Eine Zeit lang hat man sich in Deutschland darüber beklagt, dass die Drehbücher bei uns in Deutschland nicht so gut sind wie die in den USA. Hat sich da was verändert?
Naja, es gibt viele, natürlich wahnsinnig viele tolle Drehbuchautoren auch hier und wir haben natürlich auch vor allen Dingen die große alte Tradition des Autorenfilmes, wo also Autoren selber dann auch Regie führen. Ich glaube, die ist sogar größer bei uns als jetzt, sagen wir mal, in den USA, wo doch der Independent-Film sehr gelitten hat in den letzten Jahren, weil einfach nur noch diese großen Budget-Produktionen gemacht werden, die gleich mehrere hundert Millionen kosten und die kleinen Filme gar keine Chance mehr haben, produziert zu werden. Aber insgesamt haben vielleicht also die Amerikaner noch ein bisschen mehr Übung. Da gibt es ja richtige man kann das ja studieren. Also Drehbuch schreiben, richtig. Also es wird schon ein bisschen vielleicht mehr ernst genommen, denke ich manchmal.
Jetzt haben wir ein bisschen was erfahren von der Schauspielerin Yasmin Tabatabai. Nach 22:30 erleben wir sie als Sängerin.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
In der Tradition von Bette Midler, Yasmin Tabatabai mit ihrer Version von The Rose. Ein Titel, der drauf ist auf deiner neuen CD mit dem im Übrigen etwas erklärungsbedürftigen Titel Jagd auf Rehe.
Mhm. Soll ich ihn dir erklären?
Ja,
also
bitte.
Jagd auf Rehe bedeutet übersetzt Shekhar Ahu auf Persisch. Das ist das persische Lied, was auf der Platte drauf ist.
Okay.
Shekhar Ahu bedeutet nichts anderes als Jagd auf Rehe. Und das ist ein altes iranisches Volkslied, was wirklich jeder Iraner kennt. Und das ist natürlich metaphorisch zu verstehen. Das ist ein trauriges Liebeslied, wo jemand davon singt, verletzt worden zu sein und ankündigt, ins Gebirge zu gehen, um Rehe zu jagen. Was damit gemeint ist,
ansonsten
ist offen.
Ist das Spektrum musikalisch gesehen dessen, was du in dieser CD darbietest und abbildest, relativ groß? Das fängt an bei einem wie Franz Schubert.
Mhm.
Wie bist du auf Schubert gekommen?
Das war ein Vorschlag von David Klein, meinem musikalischen Partner.
Okay.
Und das Lied ist wunderschön. Ich war so, boah, ist das schön, was für eine schöne Melodie, unglaublich. Aber wie um Himmels Willen soll ich das singen? Das ist ein Kunstlied, das ist irgendwie Klassik. Und David ist da der wunderbare, pragmatische Schweizer, der dann immer sagt, ja, das machst du natürlich auf deine Art. Das ist Jazz, das machen wir ganz anders. Das ist ganz einfach. Bloß nicht versuchen, das so zu singen wie die klassischen Sänger. Und das ist, das macht mir immer Mut, mich auch einmal an solche Sachen zu wagen.
Dann ist was von Annie Lennox drauf.
Ja, yeah, I love her.
Eine Frau, die du musikalisch gesehen immer... bewundert ist vielleicht zu viel, aber doch sehr geschätzt hast.
Ja, natürlich. Annie Lennox, ich bin mit ihr aufgewachsen. Also das ist ein, nicht nur eine tolle Musikerin und eine Sängerin mit einer unverkennbaren Stimme. Sie ist auch einfach eine wahnsinnig interessante Frauenfigur. Und war sie auch in den 80ern, als ich ein Teenager war, war sie wirklich eine ganz außergewöhnliche Frauenfigur, die da plötzlich auftauchte in der Popszene.
Dann ist auf dieser CD ein Stück eines deutschen Liedermachers, der auch in Berlin lebt, Reinhard May, zu dem du ein besonderes Verhältnis...
Verehre ihn zutiefst. Ehrlich? Bin ihm persönlich nie über den Weg gelaufen, aber pflege einen sehr, sehr liebenswerten E-Mail-Kontakt mit ihm. Er schreibt uns immer, wie er das findet, was wir machen. Mhm. Und er ist immer überaus freundlich.
Er ist im Übrigen, wenn ich das sagen darf, einer der angenehmsten und liebenswertesten Gesprächspartner, mit denen ich je zu tun hatte.
Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Und also er ist ein wahnsinnig freundlich. Ich meine, das siehst du ja schon auch an seinen Texten. Mhm. Männer im Baumarkt zum Beispiel. Das nimmt ja wirklich männliche Eigenheiten ziemlich aufs Korn. Und also wie
das
Männer sich.
Das ist die Nummer, die jetzt auf der neuen CD von dir drauf ist.
Und die wir jetzt neu interpretieren. Ne? Mit südamerikanischen Rhythmen unterlegt. Und es nimmt ja wirklich diese Männer, die in den Baumarkt gehen und dort aufleben, nimmt es ja total ins Visier. Aber er verliert nie den liebenden Blick. Und das zeichnet ihn aus. Und dadurch ist es auch einfach dann so liebenswert und so lustig.
Wie hat dir eigentlich die Anmerkung der Süddeutschen Zeitung gefallen, die dich in eine Reihe gestellt hat mit Marlene Dietrich und mit Hildegard Knef?
Ja, das ehrt mich natürlich sehr, weil das sind ja zwei Ikonen und ich finde aber, dass man das auch in einem Zusammenhang sehen muss, wie dieser sehr anerkannte Kritiker das auch gemacht hat. Das war ja nicht irgendwie, dass er einfach sagt, sie ist wie die Knef, sondern er hat gesagt, diese Art Sängerinnen, die kommen nicht aus einer klassischen Ausbildung, sind keine klassischen Sängerinnen, sind keine ausgebildeten Sängerinnen, aber sie bringen die Chansons über ihre Persönlichkeit den Zuschauern näher. Und diesen Vergleich, den nehme ich dankend an.
Schauspielerin, Sängerin, im Übrigen auch Mutter von drei Kindern. Das klingt nach ziemlich viel und ich vermute, es ist nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen, oder?
Das ist es sicherlich nicht, aber ich muss es ja auch nicht unter einen Hut bringen. Also es ist ja so, man macht es ja nicht gleichzeitig. Du machst es ja, wenn ich drehe, dann drehe ich. Mhm. Zu Hause bringe ich die Arbeit nicht mit, bin ich...
Konsequent?
Die nervige Mama, die die Grenzen setzt. Nein, die natürlich auch viel rumknutscht mit den Kindern. Und dann und wenn ich singe, dann singe ich. Also es ist nicht wirklich, dass man das parallel macht. Dieses Bild unter einen Hut, das ist...
Ist falsch. Ja. Was das Berufliche angeht, war das Singen und die Schauspielerei immer gleichwertig nebeneinander? Oder war das eine schon im Wesentlichen auch der Brotberuf und das andere die
Zugabe?
Ja,
nein. Es ist so, also emotional ist beides für mich extrem wichtig, aber ich bin gelernte Schauspielerin. Hier in Stuttgart war ich auf der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Hier habe ich mein Diplom gemacht. Ich bin nämlich Dippelschau. Man glaubt es nicht, aber das gibt es, diesen Begriff. Und das ist auch der Beruf, mit dem ich meine Familie ernähre. Und die Musik war immer dieses heilige kleine Feld, wo ich keine Kompromisse machen wollte, musste, was ich mir immer bewahrt habe als so ein Bereich, wo mir keiner reinreden darf.
Du hast auch früh damit angefangen, auch in Stuttgarter Zeiten, glaube ich schon. Es gab mal eine Band, wie hieß die? Even Cowgirls
Get the Blues. Das war meine Berliner Band nach Stuttgart.
Nach Stuttgart. Ja. Und in Stuttgart, wie hieß die Band?
Eskimos Ecstasy. Und davor gab es aber eine Band auf der Schauspielschule, die hieß Goodbye Strasberg.
Auch nicht schlecht.
Ja, war cool.
Habt ihr da jemals Geld mitverdient?
Nein, mit Goodbye Strasberg nicht, aber mit den Eskimos vielleicht über Konzerte mal ein bisschen, mit den Cowgirls über Konzerte. Mhm. Ja.
Dann gab es Bandits, das war dieser Film Ende der 90er Jahre. Yeah. Mit einem, also es waren diese vier Mädels, die im Knast waren,
genau.
Knastband gegründet haben.
Und dann ausbrachen und dann aus Versehen auf der Flucht berühmt wurden, was einerseits toll war, der Lebenstraum endlich berühmt, und dann andererseits natürlich nicht so günstig, wenn gerade die Polizei hinter einem her ist.
Ein Soundtrack mit vielen Nummern Songs, von dir, der sich irrsinnig gut verkauft hat damals.
Das war noch die Zeit, wo die Leute CDs gekauft haben.
Okay.
Ja.
Da ist ein bisschen Geld rübergekommen.
Da ist, ja, natürlich, aber vor allen Dingen ist Bandits ein Film, der die Menschen so wahnsinnig und auch ehrlich gesagt nachhaltig berührt hat. So, ich habe immer noch Leute, die kommen auf mich zu und sagen, Bandits, das hat mir was bedeutet.
Echt?
Ja.
Mhm. Dann hast du ja mal ein eigenes Plattenlabel gegründet, gibt's das noch?
Ja, und dann jetzt für die Jazz-Sachen noch ein anderes Label. Ein Label gründen ist heutzutage kein Ding mehr.
Weil?
Weil ich kann es nur jedem empfehlen, sein eigenes Label zu gründen, weil Plattenfirmen schon lange nicht mehr diesen Job machen, den sie früher mal hätten machen sollen, nämlich Künstler aufzubauen und dann einfach das ganze Geld dran zu schaffen und einem das alles finanzieren. Mittlerweile musst du ja sowieso alles selber machen.
Und diese Eigen-PR im Internet funktioniert?
Also es ist ja bei uns, wir sind ja noch richtig oldschool. Ich promote die Platte ja, weil es ja auch eine andere Hörerschaft erreichen soll und erreicht, über das Gespräch mit einem willigen Journalisten oder einer Journalistin, die sich halt dafür interessieren. Und damit lebe ich ganz gut.
Iranischer Vater, deutsche Mutter, Ende der 70er Jahre, die Flucht der Eltern aus Teheran, aus dem Iran.
Sag ja nicht Flucht, das ist mir zu dramatisch. Das war also einfach die Emigration.
Also die politischen Verhältnisse damals, der Schah weggeputscht,
genau.
Die Mullahs und Ayatollah Khomeini sind an die Macht gekommen. Was hat das für deine Familie vor Ort bedeutet?
Ja, meine Eltern waren jetzt nicht politisch aktiv oder so, aber doch irgendwie wache Menschen, die, mein Vater hat das ganz klar gesehen, was jetzt kommen wird und in welche Richtung sich das Land bewegen wird. Wie gesagt, wenn es eine islamische Republik wird, dann wird das hier einfach sich sehr vieles sehr schnell verändern, gerade auch für die Frauen. Und deswegen ist es so, dass geht ihr doch mal für einen Monat nach Deutschland, bis sich die Lage wieder beruhigt hat.
Deine Mutter und du?
Die Mutter und die Kinder. Meine älteste Schwester hat da schon in Deutschland studiert.
Und du warst 12 Jahre alt?
Ich war so 11,5, 12 Jahre.
Ja. Mhm. Kannst du dich an den allerersten Tag in Deutschland erinnern?
Ja, ich kann mich natürlich genau an diese Zeit sehr, sehr intensiv erinnern. Aber das war ja nicht das erste Mal, dass ich in Deutschland war.
Okay.
Ich war regelmäßig fast jedes Jahr hier in den Sommerferien bei meiner Oma in der Nähe von München. Und war die ganzen Sommerferien immer in Deutschland.
Also diese klassischen Eingewöhnungsschwierigkeiten, die ein Kind hat, das zum ersten Mal in ein anderes Land, in eine andere Kultur kommt und die Sprache möglicherweise nicht kann, das alles hat bei dir überhaupt keine Rolle
gespielt. Doch, hatte ich trotzdem extrem Eingewöhnungsschwierigkeiten. Ich sprach die Sprache so wie jetzt. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich war auch in Teheran auf der deutschen Schule Teheran. Das sind diese Auslandsschulen, da ist der Hauptunterricht in Deutsch.
Aha.
Und Deutsch ist im wahrsten Sinne des Wortes meine Muttersprache, weil meine Mutter, ich habe mich mit ihr immer in Deutsch unterhalten. Ich habe wahrscheinlich immer schon besser Deutsch gesprochen als Persisch.
Mhm.
Und trotzdem hatte ich eine lange Phase, mich hier einzugewöhnen. Das lag nicht nur an den anderen Umständen, dem anderen Klima, neue Freunde suchen. In einem Alter, wo man gerade in der Vorpubertät ist, ist natürlich auch einfach echt hart.
Mhm.
Das ist das Letzte, was du da willst. Du bist zu Hause, bist du irgendwie bei den coolen Kids dabei und dann kommst du her und bist das Ausländerkind. Und,
okay.
und musst dir erstmal irgendwie komplett einen neuen Freundeskreis suchen. Das war keine schöne Zeit.
Und familiär gesehen ist dann auch was auseinandergegangen. Also du bist mit der Schwester und der Mutter in Deutschland geblieben. Der Vater ist wieder in den Iran zurück und glaube auch relativ früh dann verstorben.
Mein Vater ist verstorben, als ich 19 war. Ich hatte ihn davor 2 Jahre nicht gesehen. Also ich habe ihn das letzte Mal gesehen, da war ich 17. Als ich dann nochmal in den Ferien in Teheran war. Und das ist natürlich wirklich einfach traurig. Das war jetzt keine Trennung meiner Eltern, weil sie sich nicht mehr verstanden haben, sondern es war einfach, dass mein Vater noch versucht hat, irgendwie seinen Lebensunterhalt zu verteidigen im Iran und natürlich auch hier niemanden kannte und keine beruflichen Möglichkeiten hatte. Mhm. Wir haben das schon verstanden, dass er da bleibt.
Mhm. Wie ging es dann weiter für dich und deine Schwester und deine Mutter in Deutschland?
Na, wir sind alle zur Schule gegangen, haben alle studiert. Wir haben halt hier letzten Endes uns ein Leben aufgebaut.
Ja. Ja. Deine Mutter ist heute ein bisschen was über 80 Jahre alt.
Genau.
Lebt bei dir,
ja,
und ist wie gut in Form?
Sehr topfit, würde ich sagen. Sie ist, ja, sehr, sehr fit, ja. Meine Mutter ist ein sehr gesunder Mensch, die auch immer sehr gesund gelebt hat. Nie geraucht, nie getrunken. Geht jeden Tag mindestens eine Stunde an die frische Luft.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Die Verhältnisse, die aktuellen Verhältnisse im Iran. Wir reden gleich drüber.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Yasmin Tabatabai, eine Frau, die Frage immer noch beide Staatsbürgerschaften hat, die deutsche und die iranische?
Ja, aber ich kann die iranische ja auch gar nicht abgeben. Der Iran entlässt ja keine Staatsbürger. Also selbst wenn ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich nicht.
Okay, man lernt nie aus, das wusste ich nicht.
Ist aber so.
Ist so.
Ja.
Gehst du noch?
Aber ich will auch gar nicht abgeben, warum? Warum soll ich sie abgeben?
Nein. War ja nur eine Frage.
Ja.
Fährst du noch in den Iran?
Oder nein, ich war schon lange nicht mehr in den Iran.
Warum nicht?
Ja, also ich war das letzte Mal auf der Beerdigung von meinem Vater, da war ich 19 Jahre alt. Das war emotional für mich natürlich eine sehr, sehr schwierige Phase in meinem Leben.
Mhm.
Und ich glaube, ich wollte da einfach auch einen Cut machen, dass ich sage, okay, ich starte jetzt hier, ich versuche auf eine Schauspielschule zu kommen und ich versuche jetzt hier mein Leben zu leben.
Mhm.
Und als ich meinen ersten Film gedreht habe, war mir eigentlich schon klar, dass das bedeutet, dass ich dann nicht mehr ohne weiteres in den Iran zurück kann, weil ohne Schleier zu drehen als Iranerin und in der Öffentlichkeit aufzutreten, ist etwas, was Probleme bereitet.
Dazu kommt, dass du dich ja auch im Laufe der Jahre wiederholt sehr kritisch mit den Verhältnissen im Iran auseinandergesetzt hast.
Richtig, in der Öffentlichkeit, und dann stellt sich die Frage eigentlich gar nicht.
Ja, hast du noch Kontakte aktuell in den Iran?
Natürlich.
Telefonierst du ab
und
zu? Ja,
ich habe auch noch viel Familie da und so.
Ja.
Und
was erzählen die über die aktuelle Situation, auch unter diesen neuen Bedingungen von Corona?
Also zum einen ist, also ich muss immer dazu sagen, ich bin keine Expertin. Denn es ist so, dass ich natürlich genauso wie alle anderen das Land von außen betrachte. Ich habe natürlich, kenne ich da Menschen und deswegen vielleicht zum einen oder anderen direkteren Zugang, aber das eine sind die Wirtschaftssanktionen, die die Menschen extrem hart treffen.
Mhm.
Die treffen die Menschen. Und das andere ist, dass Corona natürlich gewütet hat ohne Ende und dass da die Menschen damit alleine sind. Alle, die ich kenne, verlassen einfach nicht mehr das Haus.
Mhm.
Oder nur, wenn es absolut sein muss.
Ansonsten hat es ja immer in bestimmten Jahresabständen Demonstrationen gegeben, mhm, gegen dieses Regime, gegen dieses Mullah-Regime, mhm, das aber so stark zu sein scheint, auch mit Hilfe dieser Revolutionsgarden, dass Proteste dann A, im Keim erstickt werden und B, diejenigen, die sie angezettelt haben, bitter bestraft werden.
Ja, das so sehe ich das auch, eben von außen. Das ist halt, jedes Mal wird das brutal unterdrückt. Es ist eines der repressivsten Regimes. Da müssen wir gar nicht drüber drumherum reden. Das muss man sich nur Amnesty-Berichte anschauen. Es ist wahnsinnig traurig, denn es ist ein wunderbares Land mit unglaublich tollen Menschen, einer ganz alten Kultur. Und ich wünsche mir für die Menschen im Iran sehnlichst, dass sie mal bessere Zeiten erleben.
Haben Sie für die Frauen im Iran im Speziellen Hoffnung?
Für die Frauen habe ich immer Hoffnung, weil die iranischen Frauen sind sehr, sehr stark. Sie sind auch sehr, sehr gebildet. Ich meine, es ist auch eine Wahrheit, dass die Frauen noch nie so gebildet waren wie jetzt in der Islamischen Republik, weil die Mädchen gehen alle zur Schule und studieren. Und das ist ihr Weg, irgendwie etwas zu erreichen.
Aber zur Wahrheit gehört, glaube ich, auch, dass Mädchen im Iran ab dem 13. Lebensjahr verheiratet werden
können. So ist die Gesetzeslage. Das heißt nicht, dass alle Menschen das so tun, aber so ist die Gesetzeslage.
Schlimm genug.
Die Gesetze in der Islamischen Republik Iran benachteiligen Frauen ganz klar im Punkto Erbrecht, vor Gesetz, Zeugenaussagen, im Scheidungsrecht. Extrem. Müssen wir gar nicht drum herum reden. So ist es.
Hey Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Ein Beatles-Klassiker, mit anderen Worten ein Stück, dem man sich auch mit großer Ehrfurcht nähert als Künstlerin?
Mit großer Liebe. Ja. Eine große Verbeugung. Nein, Beatles ist natürlich wirklich, ich meine, es war mit einer der ersten Bands, die ich als Kind gehört habe. Mhm. Ich hatte damals diese Platte, die so rot ist und einmal rot und einmal blau, einmal die frühen Jahre, einmal die alten Jahre, älteren Jahre, und wo sie so dieses Treppenhaus runtergucken.
Ja.
Einmal als ganz junge Pilzköpfe und einmal dann so als Hippies.
Aha.
Und diese Platten, diese beiden Doppel-CD, LPs habe ich wirklich rauf und runter gehört.
Hast du die noch?
Nee, sind vielleicht bei meiner Mutter.
Okay.
Muss mal gucken.
Ansonsten zu finden ist dieses Stück auf deiner neuen CD mit dem Titel Jagd auf Rehe.
Mhm.
War das jetzt eigentlich so Ende Mai ein guter oder nicht so guter Veröffentlichungszeitpunkt?
Ich finde, es ist ein hervorragender Zeitpunkt zum Musik hören. Ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo man die Menschen auch, wo vielleicht die Leute auch richtig Bock haben, was Neues zu hören. Wir können ja nicht aufhören, kulturelle Inhalte zu liefern. Vor allem, wenn sie fertig sind.
Mhm.
Jetzt mal so aus Verkaufs- und kommerziell-technischen Gesichtspunkten her. Eine Plattenfirma hätte gesagt, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Das muss verschoben werden in den Herbst und erst, wenn ihr wieder spielen könnt und so. Aber wir haben uns ganz bewusst entschieden, wir wollten im Frühjahr raus und wir glauben, es ist richtig, den Leuten gerade jetzt auch neue Musik oder frische Musik, frische CDs zu bieten.
Wir heißt Musiker, eine Band,
ich habe einen wichtigen
schon sehr oft miteinander gespielt habt.
Mein wichtigster musikalischer Partner ist David Klein, das ist ein Schweizer Jazzmusiker, mit dem ich jetzt schon die fünfte Zusammenarbeit mache. Die dritte Solo-CD in Richtung Jazz. Und die Musiker Olaf Polzin am Piano aus Stuttgart.
Ja.
Der Mann mit den goldenen Händen, sage ich immer. Also ich liebe es, wie er spielt. Das ist einfach nicht zu fassen. Und jeden Abend anders und mit neuen Variationen. John Goldsby spielt Bass, das ist fantastisch. Live macht es oft Davide Petrocca bei uns. Und der Schlagzeuger heißt Hans Decker. Und die Herren begleiten mich schon seit vielen, vielen Jahren.
Hattet ihr eigentlich eine Konzerttournee geplant?
Ja.
Und die jetzt, okay, verschoben, abgesagt?
Ganz viel abgesagt.
Mhm.
Ganz viel, also ersatzlos, leider ist halt so, und andere Dinge verschoben, und ich gehe mal davon aus, wenn sich die Dinge wieder normalisiert haben, wird es auch neue Termine geben. Wir schauen, wir holen es nach, sobald es geht, gehen wir wieder auf die Bühne, die Songs wären schon nicht schlecht.
Wobei ihr das Problem habt, dass eigentlich jeder Künstler in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern sieht es ja auch nicht besser aus, dass nicht abzusehen ist, wann diese Veranstaltungen mit Publikum und wo die 1,50 Meter Abstand nicht garantiert sind, halt wieder stattfinden können.
Genau. Aber im Moment kann man halt gut zu Hause hören. Man kann Streamingdienste hören. Es ist auch eine ganz gute Zeit. Ich mache jetzt improvisiere Videos, die wir dann letzten Endes hochladen.
Ja.
Können sich die Leute anschauen. Und
wird das angenommen?
Oh ja. Es ist ja wiederum so, dass dann natürlich irgendwie, ich habe für das persische Lied ein Video selber produziert. Das habe ich hochgeladen. Das haben relativ viele Leute jetzt schon gesehen und du bekommst halt auch so wahnsinnig tolle Reaktionen darauf. Jetzt sagen wir mal auch von der persischen Community, da schreiben mir viele, oh, es erinnert mich an meine Kindheit, es erinnert mich an meinen Vater und so weiter. Aber auch viele Deutsche, das ist immer, ich glaube, im Moment ist eine gute Zeit, um Musik zu hören und Sachen zu sehen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Yasmin Tabatabai, eine Schauspielerin, die wann das nächste Mal vor der Kamera stehen wird, steht das schon fest?
Wir hoffen auf Ende Juli. mit Letzte Spur Berlin. Aber in den heutigen Zeiten muss man das alles mit Vorsicht ankündigen.
Ja, ansonsten ist ziemlich viel auf Null runtergefahren worden. Wir hatten Christine Marquiton, eine tolle Synchronsprecherin, kürzlich da, die gesagt hat, auch in ihrem Bereich der Synchronisation würde aktuell nichts stattfinden.
Das glaube ich. Das ist halt natürlich einfach für unsere Branchen, für alle, also Musik, aber auch Schauspiel, als auch Sprecher, ist natürlich jetzt gerade wirklich alles Katastrophe.
Muss man
gar nicht schönreden.
Wir haben kurz in der ersten SWR1-Leute-Stunde darüber gesprochen, dass es mal Kritik gegeben hat an den Drehbüchern und dass aus deiner Sicht da sich doch auch einiges verändert hat. Haben sich ansonsten die Produktionsbedingungen, und du bist ja schon ein paar Jahre in diesem Geschäft drin, verändert?
Die Produktionsbedingungen, also, oh, das ist ein weites Feld. Zum einen wurde auch in unserer Branche, wird seit 20 Jahren nur weggespart, wird gespart, gespart, gespart. Es ist... Es hat sich sehr vieles verschlechtert, was die Bedingungen für die künstlerische Arbeit betrifft. Ein Beispiel, so ein Format wie Letzte Spur Berlin hat 8 Drehtage. Vor 15 Jahren hätte man so 45 Minuten in 12 Drehtagen gedreht. Okay. Das heißt 4 Arbeitstage mehr. Und das ist völlig normal geworden, dass man immer schneller wird, immer weniger Zeit für kreative Prozesse.
Ist das Endprodukt dann schlechter geworden?
Also auf jeden Fall ist die Arbeit stressiger. Die Arbeitstage sind länger. Du hast weniger Zeit. Du musst es über Selbstausbeutung kompensieren. Weil natürlich geben alle Kreativen trotzdem ihr Bestes und retten das Ganze. Aber nein, ich finde das nicht okay, dass einfach immer mehr eingespart wird. Wo geht das Geld hin? Keiner weiß es.
Ja. Wünschst du dir im Fernsehgeschäft mehr Vielfalt, auch vor dem Hintergrund, dass schon auch sehr, sehr viele Kriminalfilme produziert werden?
Also ich liebe Krimis, aber es ist auch etwas, was die Menschen gerne sehen. Ich bin auch der Meinung, man soll den Leuten geben, was sie sehen wollen. Was ich kritisiere, deswegen unterstütze ich ja auch eine Initiative wie Pro Quote Medien, Pro Quote Film, ist, dass eben nicht, ich finde Film und Fernsehen vor allen Dingen muss schon auch irgendwas mit unserer Realität zu tun haben und muss auch unsere Gesellschaft im besten Falle auch wirklich abbilden. Und ich finde, das passiert noch zu wenig. Es gibt nach wie vor viel zu wenig Frauen, ja, in wirklich wesentlichen Rollen. Es gibt viel zu wenig Diversität. Das stimmt. Es gibt viel zu wenig Rollen für Leute mit Migrationshintergrund und die nicht irgendwie so aussehen wie alle im Fernsehen. Und ich sage nur eine Zahl, die stammt von Pro Quote Film und die finde ich aber sehr bezeichnend. Nur 20% der Frauen, die wir im deutschen Film und Fernsehen sehen, haben einen Beruf. Der Rest definiert sich über ihre Beziehung zum Mann. Ja, ist die Mutter oder die Frau oder die Tochter. Das, und in der wahren Welt haben wir 67% Erwerbstätigenquote.
Okay, hast du eine Erklärung für dieses Missverhältnis?
Alte, sehr alte, vertrocknete Strukturen, verkrustete Strukturen, sexistische Strukturen, die letzten Endes auch ganz langsam erst aufweichen. Zum Glück reden wir heute wenigstens drüber.
Okay, das wäre ein neues Thema,
ja,
ein neues Fass und eine neue Sendung.
Du wolltest Sendung. Das nicht
das schaffen wir leider in dieser Sendung nicht mehr. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich freue mich, danke, vielen Dank.
Eins gehört.